Darf ich?
Okay.
So, wir laufen, Manuel.
Das ist wirklich lang, unser Cliffhanger.
Eben genau, du hast aber das angekündigt, wie lang ist das?
Braucht 2,5 Seiten.
Ne, 2,5 Seiten braucht ja nicht 45 Minuten.
Nein, 45 Minuten wird es nicht dauern.
Eben, gut. Also, würde ich vorschlagen, fangen wir schnell an. Dann
fangen wir bitte schnell an.
Good morning, stranger. Good morning.
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie uns immer noch zuhören. Kurze Erklärung, Sie hören im Hintergrund vielleicht so ein leichtes Vogelzwitschern. Wir sind auf Tour wieder mal unterwegs, sitzen in einer Garderobe, deswegen entschuldigen wir uns auch für eventuelle Störgeräusche, die im Hintergrund passieren, weil wir das nicht zu 100% steuern können. Aber wir bemühen uns, eine möglichst ruhige, leise Aufnahme zu gestalten. Allerdings kriegen wir die Vögel nicht raus aus unserer naturwissenschaftlichen Garderobe. Ich frage mich, wo die sind. Ich sehe sie nämlich gar nicht.
Ich glaube, sie sind tatsächlich eingeschlossen sogar.
Aber wo eingeschlossen?
In einer Wand.
Sie ja tot.
Sie haben sich eingenistet und haben entweder im besten Fall ein Nest gebaut oder im schlechtesten Fall haben sie noch Luft und sterben bald. Das ist meine... Naja,
das ist deine Theorie.
Der Haustechniker hat uns das vorher erklärt. Das sind Vögel in der Wand.
Es sind tatsächlich Vögel in der Wand.
Mit der größten Selbstverständlichkeit gesagt, das sind Vögel in der Wand.
Ihr habt keinen Tinnitus, es sind Vögel in der Wand.
Genau. Wir sind in Melk, haben eine Vorstellung gespielt und eine noch vor uns.
Genau.
Und als kleine Special-Aufgabe für heute, mein Bruder schneidet gerade eine Serie, wo du mitspielst. Und er sagt... Wenn du sehr müde bist, ist deine Stimme noch tiefer oder richtig tief. Also er kann sozusagen im Schneideraum erkennen, ob du viel gearbeitet hast oder ob wir auf Tour waren.
Wenn ich sehr, sehr fit bin, habe ich einen ganz hohen Sopran.
Richtig.
Das heißt, eigentlich Countertenor. Werde bei wenn ich gut entspannt bin, werde ich in der Met als Countertenor gebucht. Wenn ich sehr müde bin, als Bass.
Ja, aber das Tolle ist, dass du in beiden Fällen in der Met singst.
Ach so, ja. Oder eine Skala vielleicht sogar.
Wahnsinn.
Aber nie die Heldentenöre, sondern immer nur die Außenseiter.
Ist doch ein, können Sie nicht sehen, neben dir ein kleines Klavier stehen. Ja. Hast du mitgebracht? Möchtest du uns was vorspielen?
Nein, jetzt nicht, weil es ist nicht ganz richtig gestimmt. Und es scheppert so ein bisschen durch die Reise. Es ist ein bisschen kaputt gegangen, aber wir reisen nur noch mit kleinem Flügel. Das ist der kleinste Flügel der Welt.
Ja, aber jetzt habe ich ihn extra mitgeschleppt. Kannst du vielleicht kurz was spielen, dass man hört, dass es wirklich da ist? Weil okay, ich meine, sonst ist es wirklich...
Wobei es geht eigentlich. Es ist eigentlich... Ja. Na, es ist schon... Es ist ein bisschen... Es klingt so blechern heute. Ich weiß gar nicht warum, aber... Also gut, eigentlich gut. Dachte ich, dass wir uns Groucho-Marx-mäßig... ab und zu ans Klavier setzen und ein bisschen was spielen. Na, machen wir nicht, keine Angst, es wird leise bleiben. Bitte, meine lieben ZuhörerInnen, hier kommt Manuel Rubey.
Wir haben zum ersten Mal einen Cliffhanger verwendet in der letzten Folge und ich habe aus der Biografie von Groucho Marx, Groucho und Marx, zwei Autobiografien, kurze Stellen vorgelesen. Jetzt möchte ich noch eine Stelle vorlesen, weil wir das angekündigt haben. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Gut. Unsere Tournee führte uns von Chicago aus zur Küste und wieder zurück, von einem halb mittelalterlichen Theater zum nächsten. Auf dem Weg von Duluth nach Calgary hatten wir einen dreistündigen Aufenthalt in Winnipeg. Nachdem wir unser Handgepäck am Bahnhof verstaut hatten, brachen wir alle, außer mir, unverzüglich zum nächstgelegenen Spielsalon auf. Ich hatte in den zurückliegenden Wochen mit dem Kö nichts zu Wege gebracht und mir daher eine kurze Periode der Abstinenz vom grünen Filz verordnet. Ich ließ die Jungs und den Bahnhof hinter mir und ging die Hauptstraße entlang. Einen halben Häuserblock von einem schmuddeligen Theater entfernt hörte ich schallendes Gelächter. Ich beschloss, vorsichtshalber einen Blick ins Innere zu werfen, um mir anzusehen, was oder wer so komisch sein könnte. Auf der Bühne traten 8 oder 10 Gestalten in einem Einakter mit dem Titel A Night at the Club auf. Einer der Schauspieler trug einen sehr kleinen Schnurrbart und sehr große Schuhe, und während die große dralle Sopranistin ein Lied von Schubert trällerte, spuckte er abwechselnd im hohen Bogen Salzcracker-Krümel in die Luft und gab der armen Frau mit überreifem Orangensaures. Als das Stück zu Ende war, sah die Bühne aus wie ein Schlachtfeld. Ich verließ das Theater, ging zum Bahnhof zurück und traf dort meine Brüder wieder. Ich erzählte ihnen, ich hätte gerade einen großartigen Komiker gesehen. Ich beschrieb ihn, ein zierlicher Mann mit einem winzigen Schnurrbart, Spazierstock, Melone und riesigen Schuhen. Anschließend watschelte ich wie ein Pinguin durch den Bahnhof und imitierte ihn so gut ich konnte. Als ich endlich aufhörte, von seinen Mätzchen zu schwärmen, konnten meine Brüder es kaum erwarten, ihn selbst zu begutachten. Da seine und unsere Tournee parallel zur Küste verliefen, trafen wir erst in Vancouver wieder mit ihm zusammen. In der Zwischenzeit hatte ich ihn dermaßen über den grünen Klee gelobt, dass meine Brüder ein wenig skeptisch geworden waren. Dann trat er auf und keine 5 Minuten später gaben sie mir in allem recht und setzten selbst noch ein bisschen Lob obendrauf. Nach der Vorstellung gingen wir hinter die Bühne und stellten uns vor. Er hockte mit 3 anderen exzentrischen Komikern in einer schmuddeligen Garderobe. Nach den üblichen Präliminarien gestanden wir ihm unsere Bewunderung. Im Laufe des darauffolgenden Gesprächs erzählte er uns, er verdiene $50 wöchentlich. Man habe ihm zwar schon vor längerer Zeit 60 zugesagt, aber daraus sei leider nichts geworden. Sogar die Filmbranche war schon auf ihn aufmerksam geworden. Genauer gesagt hatte ihm bereits irgendein Filmmogul $500 Wochengage angeboten. Wir gratulierten. »Wann fangen Sie an?«, fragte ich. »Ich werd's nicht machen«, antwortete er. »Wieso nicht?«, fragte ich erstaunt. »Im Moment kriegen Sie doch nur 50 pro Woche. Haben Sie was gegen Geld?« Im Gegenteil, erwiderte er, und wie eindrucksvoll hat er das im weiteren Verlauf seines Lebens bewiesen. »Es ist doch so. Für $50 wöchentlich bin ich gut, aber kein Komiker ist 500 pro Woche wert. Wenn ich bei denen unterschreibe und meine Sache schlecht mache, fliege ich raus. Und was ist dann? Was bin ich dann? Dann sage ich euch, was ich dann bin. Fix und fertig.« Er war ein sonderbarer kleiner Mann, dieser Charlie Chaplin. Als ich ihn kennenlernte, trug er einen ehemals weißen Hemdkragen und eine ehemals schwarze Fliege. Es fällt mir schwer, seine Erscheinung zu beschreiben, aber er erinnerte irgendwie an einen bleichen Priester, der exkommuniziert worden war und sich partout nicht von seinem Ornat trennen wollte. In den folgenden Wochen wurden wir wirklich dicke Freunde. Er war furchtbar schüchtern, und besonders deutlich erinnere ich mich an einen Abend in Salt Lake City, an dem wir aus Lust und Laune alle zusammen ins Freudenhaus gingen. Die Madame verguckte sich in Charlie, aber er wollte nichts von ihr wissen und ebenso wenig von den jüngeren Mädchen. Stattdessen lag er den ganzen Abend auf dem Fußboden und spielte mit der Bulldogge der Bordellbesitzerin. Als wir später am Abend aus dem Haus traten, entdeckten wir auf der Straße 3 Mülleimer. Wir stellten sie in vorschriftsmäßigem Abstand hintereinander auf, kramten unser Kleingeld heraus und schlugen uns fast die gesamte Nacht mit Preisbockspringen um die Ohren. Einige Jahre später liefen wir einander wieder über den Weg, als meine Brüder und ich im Orpheum Theater in Los Angeles gastierten. Charlie bevorzugte immer noch die sonderbare Kombination aus Hemdkragen und Fliege. Aber im Gegensatz zu früher waren sie diesmal makellos sauber. Ach ja, und noch etwas hatte sich geringfügig verändert. Er war inzwischen der berühmteste Komiker der Welt. Danke für die Aufmerksamkeit, lieber CEO.
Und danke für diese wunderbare Geschichte. Und danke an Groucho Marx, selbstverständlich. So, wir haben heute ein Thema vorbereitet. Wollen wir noch kurz Fehler, kurz, gibt es was?
Ja, Fehler, gibt es was. Fehler, machen wir erste Rubrik.
Fehler, Fehler, Fehler.
Ja, du hast behauptet, dass die KI keine Fehler macht. Und ich habe aber zufällig die ZIP 2 gesehen. Und da habe ich wieder mal mitbekommen, Max Schrems, der ist Jurist und hat, glaube ich, auch schon Facebook verklagt jetzt auch ChatGPTQ oder irgendeine Firma. Ich habe es wirklich nur im Halbdösen mitbekommen, weil er gemeint hat, die KI macht sehr wohl Fehler. Wenn er zum Beispiel nach seinem eigenen Lebenslauf oder Geburtsdatum fragt, dann sagt sie ihm was Falsches.
Vollkommen richtig, die KI.
Aber ich weiß, wie du es gemeint hast.
Genau, du weißt ja, wie ich es gemeint habe. Genau das habe ich aber nicht gemeint, weil Wikipedia hat bei meinem Eintrag übrigens auch ganz viel falsch.
Ja, stimmt.
Was nicht stimmt. Ja. Selbst bei meinem eigenen. Ich wollte es mal korrigieren, konnte aber nicht, weil ich nicht verifiziert bin.
Ja, ich habe es mal sogar geschafft, mich zu verifizieren. Dann habe ich es korrigiert und dann war es am nächsten Tag wieder zurückkorrigiert.
Ne? Ja, scheiße drauf eben, ja. Also insofern, ja. Aber das war wirklich mit Fehlern nicht gemeint. Die KI macht in dem Sinn natürlich Fehler, aber ich meinte nicht das, sondern sie versucht, was Perfektes herzustellen, und Kunst ist eben nicht perfekt, sondern So ist es, lebt eben von der Nicht-Einmaligkeit sozusagen. Oder von der Einmaligkeit, so eher rum.
Wurscht. Apropos einmalig, die Frau Sommer, da möchten wir uns bedanken, hat uns Taschen genäht.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Frau Sommer. Stimmt, ja.
Mit unseren Fotos und irgendeinem Filmausschnitt, an den du dich nicht erinnern kannst, ist auf deiner Tasche drauf.
Zwischen weiß ich es inzwischen, weißt du, wieder.
Wie heißt der Film?
Der Onkel.
Ach so, was Aktuelles ist das sogar.
Naja, so aktuell ist es auch wieder nicht.
Naja, aber es ist jetzt nicht.
Es ist jetzt nicht ganz so alt.
Ja.
Ja. Aber zuerst dachte ich, es ist Robert Ballfrader, der da liegt.
Ist es aber nicht, es ist Simon Schwarz. Ist es aber nicht,
genau.
Genau, und die ganzen vielen E-Mails werden ja im Feedback-Freitag behandelt, so deswegen dazu eigentlich nichts mehr, außer die Katharina hat geschrieben, und das ist vielleicht wichtig, dass man das kennt, ein Simon Schwarz hätte sie auf Instagram direkt angeschrieben und ihr ganz viele Fragen gestellt. Und das war natürlich nicht du, weil du bist nicht auf Social Media, und passen Sie auf mit Fake-Accounts, das passiert leider ständig.
Genau, aber es gibt natürlich ganz viel Simon Schwarz. Ich habe zum Beispiel bei meinem nächsten Film einen Fahrer, habe ich in der Stabliste gelesen, einen Fahrer, der heißt Simon Schwarz.
Wirklich?
Ja, also in der Stabliste, vielleicht ist es ein Fehler, aber
nur vertippt.
Ja, das kann auch sein, aber es könnte auch sein, dass es stimmt, weil seine E-Mail-Adresse würde dafür sprechen, dass er tatsächlich Simon Schwarz heißt. Sehr lustig. Es gibt lustig. Simon Schwarz gibt es wirklich wie Sand am Meer. Also egal, welcher Simon Schwarz Ihnen schreibt, es bin nie ich.
Stimmt, weil Simon Schwarz schreibt auch mir nie. Also wird er Ihnen auch nicht schreiben. Also, und dann bin ich wirklich angefressen. Also
davon können Sie ausgehen, es werde nie ich sein. Gut, können wir anfangen?
Gerne.
Also anfangen, wir haben schon lange angefangen. Wir haben ein Thema vorbereitet. Vergänglichkeit.
Ja, ich bin drauf gekommen, es ist ein großes Thema. Mein Kind wird 18 Jahre alt, also.
Gott sei Dank.
Nicht, ja, Gott sei Dank. Aber, und ich habe jetzt so Fotos durchgeschaut aus all den Jahren und es ist nicht zu ertragen. Ich habe echt gedacht, dass ich nicht sehr nostalgisch veranlagt bin und mich auch die Vergangenheit nicht so interessiert, sondern eigentlich tendenziell eher nach vorne schaue. Aber das ist nicht auszuhalten, wie schnell das gegangen ist. Es ist relativ banal, aber ich habe es jetzt gerade durchgemacht und es ist irgendwie wunderschön, aber es ist eigentlich auch der absolute Horror.
Ja, also, weil du sagst der Vergangenheit, also ich habe es ja auch schon mehrmals durchgemacht, aber weil du sagst, du hängst da in der Vergangenheit nicht, du hängst in der Vergangenheit bei dir vielleicht nicht, weil du dir denkst, außerdem bist du auch noch jünger, du hast deinen 50er noch nicht erlebt. Das war bei mir tatsächlich auch nämlich so ein Knackpunkt, wo ich festgestellt habe, bist du deppert, jetzt ist es durch.
Ja, das weiß ich, weil deine Frau mich angerufen hat und gesagt, er ist wirklich verzweifelt, wir müssen jetzt was ganz Schönes überlegen, weil du stellst irgendwie gerade alles in Frage. Also ich verkürze das jetzt, aber
ja.
50 war heftig, ne?
Ja, nämlich, es ist nämlich absurd. Und weil du sagst vergänglich, man kann unter 50, glaube ich, relativ schnell sagen, ja, ich schaue nach vorne. Ich bin auch ein Mensch, der nach vorne schaut. Ich schaue immer, dass irgendwie, das ist hinter mir und jetzt versuche ich irgendwie was Neues zu finden. Aber du kannst deine Vergangenheit nicht auslassen und auch nicht loslassen. Das ist Teil deiner Biografie und deswegen nimmt man sie auch mit. Nur mit 50 habe ich festgestellt, dass ich einfach anders sozialisiert wurde. Es weiche ich ein bisschen ab von den Kindern. Zu den Kindern komme ich gleich wieder.
Du kannst gerne abweichen, weil es geht ja auch um die Vergänglichkeit. Du kannst auch gerne über deine eigene Vergänglichkeit sprechen, die weiter fortgeschritten ist als die der Kinder.
Ja, viel weiter fortgeschritten, ja. Und dann eben genau. Und ich bin anders sozialisiert, habe ich festgestellt. Ich bin sozialisiert in einer Zeit, wo man uns erklärt hat, mit 50 hast du noch, damals wahrscheinlich wären es noch 12 Jahre gewesen, die du arbeitest und dann gehst du in Rente und mit 50 hast du das und das schon erreicht. Also man hat einfach so ein Bild, was man alles, und mein 50 war natürlich völlig anders. Ich kann an eine Pension oder Rente überhaupt nicht denken, bis heute nicht, sondern ich werde einfach arbeiten, bis ich tot umfalle. So ist das einfach in meinem Leben. Das ist halt einfach meine Generation, so wie ich sie gelebt habe, sozusagen. Es gibt auch andere Generationen natürlich, die es anders gelebt haben, die fest angestellt waren. Aber ich, der nie fest angestellt war, habe ich einfach festgestellt mit 50, du stehst einfach nirgends. Du hängst genauso beim gleichen Punkt wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, nämlich eigentlich im Nirgendwo. und hast keine Ahnung, wie du deine nächsten 10 Jahre leben wirst. Du wirst, weißt nur, dass du weniger Zeit nach vorne hast, sozusagen, mit Dinge zu erleben. Das war ja auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, irgendwann, okay, gut, wie du mich gefragt hast, machen wir Kabarett. Das war auch schon auch mit ein Grund, ja. Mhm. Einfach festzustellen, okay, das Leben muss sich verändern, das Leben muss immer wieder, man muss sich immer wieder neu erfinden im Leben, damit man nicht so wird wie alle anderen sozusagen, damit man ein bisschen anders ist, damit dein Geist nicht sich auf den gleichen Pfad begibt wie die anderen. Wurscht, es ist sehr, ich hole wirklich viel zu stark aus, ich komme nicht mehr zum Punkt zurück, aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass du zwar auch nach vorne denkst, das tue ich auch, aber du diesen Punkt noch gar nicht erreicht hast und deswegen, glaube ich, noch gar nicht so darüber nachgedacht hast, wie sehr dich das alles noch einholen wird. Und es holt uns irgendwann einmal ein, glaube ich. Außer vielleicht manche nicht, ich weiß es nicht. Aber mit Kindern ist es, ich habe es ja auch schon zweimal erlebt, jetzt erlebe ich es wieder zum dritten Mal. Es vergeht so wahnsinnig schnell. Man kann nur sagen, man muss jeden Moment so sehr halten, gerade bei Kindern, ich weiß nicht, red du jetzt einmal weiter, ich habe mich da verredet.
Du hast es eh schon gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, wo ich da noch nicht bin, weil gut, ich habe es jetzt, mache es jetzt gerade zum ersten Mal durch und ich bin noch nicht 50, aber ich finde es jetzt schon eigentlich nicht zu verkraften, ich muss mich willentlich ablenken, weil wenn ich den Gedanken zu Ende denke, dann weiß ich nicht.
Die sind dann weg.
Die sind dann weg.
Und die Kinder sind dann weg.
Genau, und das habe ich, glaube ich, schon in einer letzten Folge gesagt. Ich habe diese erschreckende Statistik gelesen, dass du, wenn die Kinder ausziehen, ja, 90% der Zeit, der gemeinsamen Zeit schon verbracht hast.
Ja, das ist wirklich furchtbar.
Und es ist ein Wimpernschlag her, dass ich sie beim Kindergarten für 3 Stunden abgegeben habe.
Ja, es ist mehr als ein Wimpernschlag, aber dazwischen war ganz viel.
Es war sehr viel, das stimmt.
Ja. Ja, das ist so. Aber was macht's mit dir?
Es macht mich bis jetzt, es macht mich total glücklich, dass es sie gibt und dass ich Teil sein durfte. Aber es macht mich wahnsinnig traurig, dass man sieht auch halt viel, die allerersten Jahre sind noch offensichtlich keine Smartphones, das ist auch interessant, da hat man noch mit irgendwelchen wahnsinnig schlecht auflösenden Kameras so gefilmt, stimmt, da gibt es ganz wenig und jetzt ist halt alles so mit, da kommt meine Ordnung zu Pass, weil ich halt das alles recht gut, alle Filme, ich sehe viel zu viel, man hat sie halt gefilmt und ich habe das zumindest alles nach Jahren sortiert, das heißt, ich kann mir das recht schnell herholen, welches Jahr und was da ungefähr war und das bringt halt viele Erinnerungen zurück und zeigt auch, wie man selber halt drauf war, was man vielleicht damals noch gehofft hat und was sich auch nicht mehr ausgeht. Und auch wenn man langsam jedes Jahr ein Kilo mehr drauf hat und all diese Dinge. Also, das ist jetzt aber so nebenbei. Aber in erster Linie macht es mich, überfordert es mich. Also, ich werde mit jedem Jahr älter werden, überforderter als. Also, ja, auch das ist vielleicht, jetzt habe ich zu weit ausgeholt, aber das ist vielleicht eine Parallele, wo ich dich ein bisschen verstehe, auf einer anderen Ebene. Ich habe immer gedacht, mit 50 hat man das Leben im Griff. Also man versteht, worum es geht und man kann was weitergeben und man kann Zusammenhänge feststellen, kann den jüngeren Leuten was mitgeben. Und ich habe das Gefühl, ich werde immer ratloser.
Das Leben hat man nie im Griff. Jeder, der glaubt, er hat sein Leben im Griff, hat sein Leben überhaupt nicht im Griff. Der hat keine Ahnung vom Leben.
Das stimmt, ja.
Glaube ich eigentlich. Mhm. Ja. Also das Leben kann man ja nicht, du kannst ja nicht das Leben im Griff haben, weil du weißt ja nicht, was jetzt in der nächsten Minute passiert. Also das können wir ja nicht beeinflussen. Also wir können natürlich unser Umfeld beeinflussen, beschränkt, aber wir können aber nicht den Lauf der Dinge beeinflussen. Das können wir nicht. Das ist auch gut so, finde ich. Also insofern kann man das Leben so, insofern, man kann gewisse Dinge des Lebens im Griff haben. Aber da merkt man, finde ich, wenn man älter wird, natürlich, dass die Zeit kürzer wird. Aber es gibt sicher ganz viele, die ihr Leben so gesehen natürlich total im Griff haben, weil sie alles vorbereitet haben. Dazu bin ich wirklich nicht der Typ. Das schaffe ich mit meinem ADHS auch gar nicht. Also ich kenne jetzt auch keinen, der ADHS hat, der das geschafft hat, muss ich gestehen. Kann sein, dass er Hilfe hatte oder so, aber so aus eigener Kraft fällt mir jetzt keiner ein, außer er ist wahrscheinlich von Anfang an gut eingestellt, medikamentös eingestellt gewesen. Aber also finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ich meine, ich finde diese Erinnerung, gehen wir wieder zurück zu dem, ich finde diese Erinnerung an die Kinder, also bei meinen beiden Großen, die kamen ja ganz spät mit dem Smartphone. Also das, da war die Kindheit war schon lang vorbei und das erste Handy, das war noch nicht einmal ein Smartphone, hat meine Älteste, glaube ich, mit 14 bekommen. Das war das erste Handy. Ja, es war aber noch ein Tastenhandy, wo du nur telefonieren konntest. Also das ist wirklich, und dann hat es auch noch lang gedauert, bis er das erste Smartphone bekommen hat. Also kann mich gar nicht erinnern. Also sehr, sehr, also ich bin nicht sicher, ob er wie Abitur oder Matura in Österreich, aber in Deutschland hat er es ja gemacht, dass er Abitur gemacht hat. Glaube ich nicht, dass er schon ein Smartphone hatte, ehrlich gesagt, fällt mir, weiß ich jetzt gerade auch nicht, ist auch egal, weil irgendwie kann mich erinnern an die Zeit, wo ich mein erstes hatte, irgendwie, da kommen dann die Fotos natürlich, das stimmt, aber ich habe noch viele Videos auf Video, weißt du, dieses mit so dieser kleinen Sony-Videokamera, wie hießen die, diese kleinen Kassetten, die man da reingegeben
weiß
hat.
Weiß ich nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Du weißt was, wurscht. Aber mit denen haben wir noch einige, da habe ich noch so ein paar Kassetten herumliegen, ungeschnitten natürlich, das ist nur irgendwie aneinander gehängt, das Material. Und dann halt viele Fotos, aber viele Analogfotos. Und das wiederum finde ich eigentlich immer ganz schön zu sehen. Ich kann mich erinnern, beim Vater, da hieß es jahrelang, weil die haben die Fotos nie geordnet, die sie gemacht haben, meine Eltern, sondern die wurden immer in irgendwelchen Kisten, sind alle Fotos von allen Urlauben von uns, liegen in irgendwelchen Kisten, Schuhschachteln bei meinen Eltern irgendwo in einem Regal verstauben diese Fotos, oder verstauben nicht, aber liegen da halt. Und es hieß immer, ja, wenn der Papa dann in Pension ist, also der Großvater, also mein Vater, wenn der in Pension ist, dann wird er mal alle Fotos. Und ich fand das immer so eine schreckliche Vorstellung, aber schon früh eine wirklich frustrierende Vorstellung, der Arme, wenn er dann in Pension geht, ja, dann muss er sich in irgendeine Kammer setzen und muss das gesamte Leben sozusagen in Fotoalben hinein kleben. Und das finde ich wirklich eine frustrierende Vorstellung. Wobei er jetzt zum Beispiel, das finde ich auch interessant, ja, in seinen hohen 80ern, in denen er gerade ist, hat er immer Tagebuch geschrieben und Kalender geführt, sein Leben lang. Und er schreibt jetzt gerade, glaube ich, alle brav, digitalisiert er alles, also indem er alles aufschreibt sozusagen und das ordnet.
Cool.
Und seine Erinnerungen da zusammenfasst.
Ohne die Fotos sozusagen.
Ohne Fotos, mit den Fotos nichts zu tun. Ja, die Fotos sind alle nach wie vor in irgendwelchen Schachteln.
Ja, ich verstehe.
Niemand hat diese Fotos jemals
irgendwie. Die Büchse der Pantora will niemand öffnen.
Ja, wobei, ich meine, es ist schön, ab und zu mal reinzuschauen wahrscheinlich, aber erstaunlicherweise finde ich ja, entschuldige, sag mal.
Jetzt fangen wir an, uns im Podcast vielleicht zu wiederholen, aber man wiederholt sich halt. Aber mein Bruder hat und ich, wir haben vor den Smartphones, wir haben so zwischen 15 und 20, hatten wir eine Videokamera und haben unser Leben gefilmt, wirklich stundenlang. Also da gibt es kistenweise Material. Und auch das finde ich schwer zu ertragen, anzuschauen, weil auch das davon alles weg ist. Aber da hatte ich eine interessante Erkenntnis, weil wir sind da so alt, wie mein Kind jetzt ist. Und wir haben einfach wirklich immer stundenlang gefilmt. Und der Riesenunterschied ist, ich habe dann überlegt, was ist anders? Es rauchen fast alle, das ist ein Unterschied. Aber der Hauptunterschied ist, es hat niemand ein Smartphone. Und es sind aber trotzdem junge Menschen, denen wahnsinnig Fahrt ist, nur die hocken halt nur nebeneinander und warten, bis was passiert. Und das...
Das ist heute nicht anders, sie hocken auch nebeneinander.
Ja, aber sie schauen halt alle ins Gerät. Also
ja, aber in Wirklichkeit ist sie ja trotzdem Fahrt.
Fahrt ist sie. Ja, aber die Ablenkung, also ich weiß es nicht. Also das merke ich schon auch auf den ersten Fotos, wenn die Kinder klein sind oder auch diesen Filmen. Da ist sehr viel analoges Spiel noch. Ich will jetzt da keine Social Media und Smartphone-Kritik auftun, weil das ist eine extra Diskussion, außerdem haben da klügere Menschen schon viel dazu gesagt, aber ich habe auch gemerkt, es war schon eine besondere Zeit, als die Kinder noch smartphonefrei waren. Das ist jetzt ein neues Thema. Aber
ja, das ist ein neues Thema. Mich interessiert da mehr jetzt noch, das stimmt, das ist wirklich ein neues Thema und natürlich jetzt kommen ganz andere Themen natürlich mit dem Smartphone dazu für diese ganzen Generationen, die da kommen. Aber du sagst, weil du gesagt hast, dir diese Videos anzusehen, also deine Kindheit wieder, das ist auch schon schlimm genug. Also das ist schon, wieso ist das alles so schlimm? Auf der anderen Seite, ich meine, es ist doch eigentlich auch schön.
Ja, es ist auch schön, aber weil halt alles nur Abschied ist. Ich finde, Leben ist immer nur Abschied nehmen, weil da viele Menschen, die mir damals total wichtig waren, und ich das noch immer nachvollziehen kann, warum mir die damals wichtig waren, einfach nicht mehr vorkommen in meinem Leben.
Ja, aber also, wenn sie dir wichtig sind, können sie ja wieder vorkommen.
Ja, aber das kann man auch nicht erzwingen. Und wenn's vieles, was vorbei ist, ist einfach vorbei. Und das finde ich einfach, diese Härte zu merken. Und ich habe damals gedacht, man hält sich ja mit als Teenager noch für unsterblich. Und ich habe damals gedacht, dass wir haben alle Zeit, wir werden alles, was uns interessiert, ausprobieren. Wir werden, das weiß ich noch, ich habe immer Bücher gedacht, ich werde das alles wieder lesen. Ich muss mir das jetzt nicht merken, weil ich lese die eh alle ein zweites Mal, weil ich habe so viel Zeit, mir ist mein Leben immer so wahnsinnig lang vorgekommen. Und dann hockt man da und sieht das wieder, kann sich total zurückversetzen, wie das war. Ich, bis zum Geruch, also das ist das Tolle an so schäbigen Videos, dass alles sofort wieder kommt, ähnlich beim Tagebuch, finde ich auch. Aber du merkst halt, scheiße, du wirst, das ist alles für alle Zeit weg. Entschuldige, jetzt wieder hier den wahnsinnigen Pessimisten raushängen lassen, aber so sind unsere Rollen halt verteilt.
Nein, ich verstehe das sogar.
Ich weiß nicht, es ist alles vorbei. Es gibt, zum Glück hat das Leben hoffentlich noch vieles zu bieten und ich bin glücklich über jeden Tag und ich bin glücklich mit dir hier zu sitzen, aber auch die Vorstellung, wenn ich mir denke, irgendwie, weiß ich nicht, wenn das einmal nicht mehr ist, dann, und dann hockt man 10 Jahre später und hört sich eine Podcast-Folge an und denkt sich, damals dachte ich, das geht ewig so weiter. Weil es sich richtig und gut angefühlt hat. Es geht aber nicht ewig so weiter.
Nein, es geht nicht ewig so weiter. Und es stimmt natürlich, es ist alles vorbei. Aber das finde ich jetzt alles nicht so schlimm, dass das alles vorbei ist. Weißt du? Also ich finde, es hat doch auch was Gutes, dass wir irgendwie weitergehen. Also ja, natürlich, ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt, ich weiß, was du meinst, dieser Moment, wo ich gesagt, okay, den Moment möchte ich halten, ich möchte es ewig diesen Moment so haben und weiß nicht, diese Jugendliebe, die wird die Liebe meines Lebens sein und diese Liebe wird nie aufhören. Ja, aber so sind wir Menschen eben. Und wenn wir nicht so wären, dann wäre das auch wieder schrecklich.
Weil ja, klar, die Alternative ist auch schrecklich.
Also die Alternative dazu wäre eine Katastrophe. Wir würden uns jeden Gedanken an alles Schlimme und Schreckliche, würden wir uns in der genauso gleichen Härte erhalten wie den Gedanken an das Gute. Und ich denke, also ich finde es ja auch nicht schlimm. Also man kann doch aufstehen und sagen, okay, wir haben uns jetzt 40 Jahre nicht mehr gesehen, aber jetzt möchte ich es wissen, jetzt will ich dich nach 40 Jahren wiedersehen.
Also das ja, kann man ja.
Die große Angst, die ich halt habe, ist, dass es total verkrampft und banal wird. Also
ist es wahrscheinlich auch. Ist es auch wahrscheinlich, weil 40 Jahre, das ist einfach so, das ist ja wie in Partnerschaften. Es gibt Partnerschaften, die lebt man und eigentlich ist alles okay, aber mein Gott, Menschen verändern sich und unter Umständen gehen oft Partnerschaften entwickeln sich die Menschen in zwei unterschiedliche Richtungen. Das kann einfach passieren.
Im allerbesten Fall geht die Entwicklung halt so parallel, dass man es gemeinsam feststellt.
Aber das ist natürlich eine Illusion, dass das immer so ist. Das ist nicht in 100%.
Das Tolle ist, dass auf diesen Videos, bei den Kindern zum Glück sowieso, aber auch auf den Videos Menschen vorkommen, die immer noch in meinem Leben sind. Und das hat auch einen großen Wert, dann zu wissen. Aber da bin ich halt wieder bei dem Gedanken, ja, aber Moment, was... Irgendeiner von uns wird früher gehen und dann hockt der andere da und dann wird es irgendwann einmal...
Ja, das ist traurig.
Das ist einfach wahnsinnig traurig.
Das ist wahnsinnig traurig, so ist das. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich finde auch, das ist es was, an das darf man nicht denken, weil es ist ein Teil unseres Lebens. Das ist der Abschluss unseres Lebens, mit dem müssen wir einfach zurechtkommen, den müssen wir lernen. Und da sind wir wahrscheinlich ein bisschen bei Religionen. Warum es überhaupt Religionen oder... So Anhaltspunkte für Menschen gibt, egal in welcher Form das ist. Irgendwas sucht sich jeder.
Ja, das habe ich auch schon oft gesagt, das Konzept Religion, ich verstehe es total. Und vor allem gegen Ende des Lebens hin gibt es schon sehr viele starke Argumente für Religionen. Es gelingt mir nur trotzdem nicht, weil ich bin mir sicher, dass wir in die Dunkelheit reingehen und nicht in irgendein Licht. Ja. Das ist leider so.
Ja.
Und ich liebe das Leben. Es klingt wieder so negativ. Ich finde wirklich, ich bin total lebenshungrig und ich habe so wahnsinnig viel, was mir unglaubliche Freude macht. Und solange man gesund ist, ist sowieso alles ein Geschenk. Aber
Ja, wir haben
ich bin mir sicher, es ist einfach Geschenke. Aus. Ich kriege keinen anderen Gedanken hin. Ich hätte aber wahnsinnig gerne den Gedanken, dass wir sagen, wir sehen uns im Himmel. Wir machen dort dann weiter.
Dann ist der Gedanke, dann ist es ja, dann gibt es ja keine Vergänglichkeit. Genau. Mehr.
Und das glaubt man viele.
Also genau, wenn du
ich kenne Menschen, hast, die ich total ernst nehme. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das möchte ich auch sagen. Ja? Ich fühle mich in keiner Weise überlegen. Ich bin sogar manchmal ein bisschen neidisch. Also ich kenne Menschen, die ganz überzeugt sind, dass unsere Seele sich dann eine neue Inkarnation sucht und
Da gibt es einen interessanten neuen Artikel, aber da machen wir eine andere Folge darüber, da reden wir darüber. Da gibt es ganz was Interessantes, Spannendes in der Washington Post. Mhm. Das kann ich nur anteasern, aber das ist eine andere Folge. Aber erzähl mir, entschuldige, das ist wirklich ein Albtraum, was da drinnen steht. Egal, so viel zu dem.
Dialektminuten.
Hoppala.
Na, scheiß mir an.
Jetzt.
So ist das Leben, ne?
Ja, so ist das Leben, das
gleiche. Aber was ist mit der Washington Post? Kannst du es noch zumindest anreißen?
Na, kann ich nicht. Kann ich nur, dann machen wir eine eigene Folge darüber.
Dialekt.
Dialekt, Entschuldige, Dialekt. Na, so bin ich nochmal, du weißt, ich reiß Dinge an und kann es geheim halten, weil wir werden es jetzt sicher nicht in den nächsten Wochen machen. Dann werden wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, Das kommt erst viel später.
Ich habe jetzt nur mir jetzt der Gedanke, den ich hatte.
Bist du
heute. Wenn mein Kind versucht, wienerisch zu reden, dann ist er oft getauft.
Schief. Nach
hinten los, richtig. Mir ist jetzt der Gedanke hinten runtergefallen. Weil, kennst du das? Ich wollte jetzt unbedingt, ich habe wirklich eine super Überleitung gehabt und ich hätte gern quasi eine Kiste noch dazu aufgemacht.
Das heißt,
bin ich aber so drauf, nein, nicht die Dialektminuten, sondern dein Anteasern von der Geschichte mit der Washington Post, das hat ein derartiges Interesse in mir verursacht,
dass
mir der Gedanke, den was ich gehabt habe, komplett hinten runtergefallen ist.
Ja, der kommt sicher wieder, der Gedanke. Der Gedanke ist ja noch im Hirn drin und er ist ja nicht weg, er ist ja nicht rausgelaufen. Er ist ja nicht geflüchtet, vermutlich, oder?
Weiß ich nicht.
Aus deinem Kastel wird er nicht rausgekommen.
Nein, ich glaube schon, weil manches, was weg ist, ist weg.
Der Vogel fliegt weg.
Was meinst du jetzt? Den Vogel in der Wand, oder was?
Nein.
Ja, die sind auch leise geworden, hast du gemerkt?
Ja,
du hast zwischendurch immer wieder. Ist der jetzt rausgeflogen oder krepiert? Man weiß es nicht.
Nein, ich glaube, er ist noch da, Vergänglichkeit. Aber wurscht. Ja. Er wird trotzdem da sein. Zurück zum Thema Vergänglichkeit.
Sag mal was,
Weil es wirklich ein schönes Thema ist, finde ich.
Ja, sag mir was.
Bei den Kindern ist es ja nochmal was anderes. Was du hast ja viele Sachen aufgezählt von Dingen, die quasi... Die dich ja betrifft mit der Vergänglichkeit, da gehe ich ja überall mit, weil logisch ist das tragisch. Vor allem das, was du gesagt hast mit der Zeit, dass dann immer weniger Zeit bleibt. Das ist was ich, das macht mich wirklich.
Macht einen wahnsinnig.
Das macht mich wahnsinnig, ja. Die Vorstellung zum Beispiel, dass ich, da habe ich ja, ich bin ja sehr, sehr früh Vater geworden und spät noch einmal Vater geworden, sozusagen. Oder spät, geht immer noch später. Wenn ich mir einen großen Schauspielvorbilder mit 90 anhänge oder sowas, Al Pacino, Robert De Niro, alle noch einmal, glaube ich, mit 80 oder 90 noch einmal.
90 nicht, aber
gewaltig, wurscht, das machen wir nicht auf die Kisten. Ist so diese Vorstellung, dass du deine Kinder nicht altern wirst sehen. Das finde ich auch furchtbar.
Ach so, das ist ja
der egal wie jung.
Das ist schon wieder ein schrecklicher Gedanke.
Ja, eben. Ja. Ja. Und das muss ich echt sagen. Weil
trotzdem ist das noch immer...
große, erwachsene Kinder. Ja. Ah, wir sind wieder da.
Ich trotzdem
habe sehr große, erwachsene Kinder. Ja. Und trotzdem werde ich sie natürlich nicht erleben, wie sie dann, ob sie gut altern oder nicht gut altern. Und ich muss einfach sagen, für mich sind Kinder ja irgendwie... Das ist ja mir sind meine Kinder ja das Allerwichtigste auf dieser Erde. Ja. Und natürlich möchte ich in Wirklichkeit, was natürlich völlig absurd ist, aber ich habe das nie verloren. Ich würde sie natürlich am liebsten immer bis zum Ende beschützen.
Ja, logisch.
Auch wenn sie schon weit weg sind und Dings, aber das kann man auch gar nicht. Aber das finde ich, verliert man nicht, finde ich.
Und auch das wird. Entschuldigung, jetzt nicht wirklich so ein negativ, aber ich bin wirklich voller Lebensbejahung parallel, aber auch das wird immer schlimmer und man wird ja nicht erfahrener, sondern da gibt es vom Josef Hader dieses, wo er mit Kindern zuerst schreien sie in der Nacht, dann bleiben sie fort in der Nacht, nie ist er Ruhe. Und das stimmt halt total. Oder kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja. Ja. Man hatte die Sorge, dass sie weiß ich nicht, sich den Kopf nicht schlägt bei der Tischkante. Mhm. Und jetzt denke ich mal, es ist 4 Uhr früh und du bist noch immer nicht zu Hause.
So richtig, ja, man erinnert
sag
sich
einmal,
selber.
Sag einmal, bist du des Wahnsinns?
Man erinnert sich sag selber einmal, an die Momente.
Und man würde auch mitten in der Nacht überall hinfahren, wo man...
Ja klar, tut man auch.
Ja, tut man auch.
Tut
ja.
man auch, man holt sich auch ab, egal wo und egal wann. Selbstverständlich tut man das. Aber man erinnert sich auch selber doch daran. Und das hilft, finde ich, ein bisschen an dem Moment, also mir hilft das immer ein bisschen, an dem Moment, wo meine Eltern, wenn ich um 3 Uhr früh oder um 2 Uhr früh heimgekommen bin und mein Vater stand da und sagt, wo warst du, wir haben uns Sorgen gemacht. Ja. Und ich mir gedacht habe, was ist falsch mit euch? Was stimmt nicht
das,
mit
aber
euch?
Das ist ja das nächste Dilemma, ja. dass sie das erst viel später, wenn du vielleicht schon gar nicht mehr bist, dann dich verstehen werden können. Das ist furchtbar.
Ja, das kann natürlich sein.
Weil
ja.
Das habe ich auch. Das Kind will jetzt das und das machen und ich denke mir, das ist viel zu gefährlich.
Ja.
Und sie denkt, ich sehe in ihren Augen, was bist du für ein konservativer Trottel geworden?
Ja.
Und ich denke mir, ich bin aber einfach nur lebenserfahren. So. Ich kann einfach einschätzen, dass sehr viel passieren kann.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen so, dass diese Kinder, dass wir Menschen das natürlich auch haben. Wenn wir das nicht hätten, ich meine gut, ich glaube auch, dass tatsächlich, wenn wir dieses Gefühl von wir sind nicht zu vernichten mit Anfang 20, weiß ich nicht, bis 26 Grad Männer, dieses Testosterongesteuerte. Wenn wir das nicht hätten, gäbe es wahrscheinlich auch weniger Kriege. Das glaube ich auch tatsächlich. Aber auf der anderen Seite hätten wir uns wahrscheinlich nie so vermehrt und wären wahrscheinlich auch nicht, hätten auch die Welt nicht besiedelt sozusagen. Das kann man natürlich in Frage stellen, ob das vielleicht, wäre das eh besser für die Erde möglicherweise und für die Tierwelt möglicherweise, wobei auch das ist natürlich auch in Frage zu stellen. Aber das ist natürlich was, klar, logisch, wenn du rausgehst und irgendwie eine Gruppe siehst von, egal ob es Mädchen oder Jungs sind, völlig egal welches Geschlecht, wenn du da rausgehst und da sind irgendwie 18- bis 24-Jährige, keiner von denen hat das Gefühl, dass das Leben morgen zu Ende sein kann, ja. Selbstverständlich habe ich das Gefühl, trage ich anders in mir, dass das Leben morgen, wenn wir da jetzt rausgehen und wenn wir jetzt heute Abend heimfahren, also toi, 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 ich will es nicht verschreien, aber das ist natürlich, habe ich das anders im Kopf als jemand, der Anfang 20 ist. Ja. Und ich bin auch froh, dass sie das nicht haben im Kopf, weil es wäre ein schreckliches Leben für die, weil die müssten dann noch, wenn sie alt werden, viele, viele Jahrzehnte mit dieser Panik und mit dieser Angst leben. Und insofern ist es gut, dass sie ausprobieren können, dass sie sich kennenlernen können, dass sie losmarschieren können. Also das ist halt auch Teil unseres System-Mensch, glaube ich ein bisschen.
Ich habe gerade einen Gedanken, wenn man, was ist, wenn das Gefühl dieser Empathie oder was, das ist zu stark ausgeprägt ist. Oder anders gesagt, vielleicht kann man den Bogen hier zumachen. Das Gefühl, wir müssen dieses Thema eh noch öfters öffnen, weil am Anfang Groucho Marx und dann zu einem anderen Weltkomiker, Ricky Gervais, der quasi sagt, oder weil ich mich so gewundert habe, der ist so zynisch und so kalt in seinem Humor, in seiner Weltbetrachtung und dann aber so eine unglaubliche Tierliebe hat. Und ich habe in einem Interview hat er gesagt, Kinder sind für ihn völlig undenkbar, weil er hat zu den Tieren schon so eine Empathie, zu seiner Katze. Er würde schon nicht ertragen, dass seine Katze stirbt. Und er sagt, das ist völlig, er kann es im allerbesten Fall sich nicht vorstellen, wie er es irgendwie aushalten könnte, wenn einem Kind, das es noch nicht mal gibt, etwas zustoßen könnte. Deswegen schließt er das für sich einfach kategorisch aus.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das ist und das Schlimmste, was passieren kann, glaube ich.
Verstehe den Gedanken irgendwie.
Und klar, verstehe den Gedanken, aber deswegen ist nicht, deswegen das Leben nicht einfach so zu nehmen, wie es kommt und wie es passiert, das finde ich halt in letzter Konsequenz.
Nein, wenn wir schon mal da sind, müssen wir eh, aber die Frage ist schon, finde ich auch.
Nicht richtig, also das
macht auch nochmal.
Klar kann man das auch so entscheiden, da gibt es viele Gründe dafür, gar keine Frage, aber das finde ich jetzt irgendwie, das, also das könnte mit der gleichen Empathie, ja, ich meine, habe auch erlebt, wie zwei Hunde gestorben sind, also wie zwei Familienhunde sozusagen gestorben sind, wie Mäuse gestorben, selbst die Mäuse waren schlimm. Also klar, logisch.
Sind bei ja uns trotzdem sind Fische gestorben, das war nicht schlimm, muss ich jetzt auch mal sagen. Das war mir persönlich, das hat mit mir nichts gemacht.
Ah, verstehe. Aber die Mäuse haben mit mir auch was gemacht. Und die
wobei
Hunde
ich da meinem Kind auch, nee, vielleicht wäre es jetzt total traurig, wenn ich das sage, vielleicht hat es mit ihr was gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Aber
wie auch immer, also wenn das
meine Katze, ist meine Katze als Kind gestorben, ist das mich jahrelang noch
ja, eben, siehst
fertig
du?
Gemacht.
Eben, das nimmt man doch auch mit. ich glaube trotzdem, dass das eigene Kind wirklich nochmal eine andere Kategorie ist. Also das will ich mir auch nicht ausmalen. Das darf man sich auch nicht ausmalen. Das
darf man sich wirklich nicht ausmalen. Haben wir noch eine Kategorie, bitte? Ich gehe sonst hier drauf. Wir haben eine Kategorie,
gut, Kategorie, aber leider. Drehen wir mal.
Deine, meine, größte Angst aktuell.
Ja, es ist leider die falsche Kategorie für dich, Angst.
Ach so, ja gut, aber die kann ich dir ganz klar, wir reden seit 40 Minuten über meine größte Angst aktuell. Danke, die Kategorie ist abgehakt, ja. Fertig, aus. Kannst gleich weiter drehen, du Wirstl.
Nee, jetzt kommt wieder Energie in die Sache rein. Da ist er wieder.
Hier in der Crunchtime bereit. Meine Damen und Herren, es ist 19.22 Uhr Ortszeit. Die Folge geht schon 40 Minuten. Wir wollen ja auch nicht viel noch einmal länger werden. Dreh nochmal bitte.
Ich drehe nochmal, warte kurz.
Gute Nachrichten.
Sie wissen es längst.
Gute Nachrichten. Okay, gut, dann muss ich jetzt ein bisschen. Ich habe dich bewundert zuerst, wie du gelesen hast, weil du ja wirklich bei dem Licht hier herinnen. Wir sitzen hier im Backstage-Bereich, haben wir ja schon angekündigt. Übrigens finde ich das auch ein, wenn wir schon über Vergänglichkeit sprechen, finde ich dieses Sofa auch ein klassisches Backstage-Vergänglichkeitssofa.
Aber was meinst du mit, das heißt, es hätte schon das Zeitliche segnen sollen, weil es einfach sauschier ist, oder was?
Auch die Sitzecke und so.
Aber was für dich ein Vergänglicher, das ist Wahnsinn. Das ist aus der Zeit gefallen.
Das ist aus der Zeit gefallen und das steht da schon lange und es war wahrscheinlich vorher woanders und hätte...
Hat auch so
hätte,
herrliche, weiß ich nicht, ob das Spuren von...
Das weiß ich nicht, das will ich gar nicht wissen.
Das muss ich nicht vorstellen.
So. Gute Nachrichten, wir sind jetzt bei guten Nachrichten. Ich habe eine wirklich, das finde ich wirklich eine ganz tolle Nachricht. Anderen beim Sport zusehen ist wohl auch gesund.
Ah, wirklich?
Ja.
Das ist eine sehr gute Nachricht.
Das ist wirklich wahnsinnig gut. Da habe ich wahnsinnig an dich denken müssen.
Ja, das ist Dennis, der gesündeste Mensch der Welt.
So ist es, es ist wirklich. Es ist wirklich also pass auf, eine japanische Forschergruppe hat tatsächlich hat Studien durchforstet, ohne Ende, auch ältere nach anderen, also nach, in diesen Studien, in diesen soziologischen Studien wurde danach nie geschaut, wie sich, aber sie haben tausende Studien irgendwie durchforstet und haben sich genau darauf spezialisiert, was passiert bei Menschen, wenn sie Sport schauen, was bewirkt das auf ihr Leben sozusagen, ja, das. Und dann haben sie, nachdem sie das alles durchgeforstet haben, noch einmal neue Studien gemacht, haben MRTs gemacht und haben Leute Sport schauen lassen und haben geschaut, in welchen Hirnregionen was passiert, ja. Und was eben passiert tatsächlich, wenn du Sport schaust, ist, dass dein Wohlbefinden sich steigert, ja. Die Gemeinschaft wird auch gesteigert, nämlich wenn du vor allem gemeinsam auch mit anderen Sport, und es gibt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das macht auch deine Resilienz stärker. Also das sind alles positive Effekte mental, und diese positiven Effekte haben auch gesundheitlich positive Effekte. Was, ich meine, es klingt eigentlich relativ simpel, aber es ist noch nie wirklich untersucht worden, aber man kann offensichtlich in diesen Studien rauslesen, dass es geht sogar so weit, dass es die Kriminalität nach unten geht bei Menschen, die viel gemeinsam Sport schauen. Ja, es ist wahrscheinlich bei Hooligans.
Ich wollte gerade sagen, außer bei Hooligans.
Ist es wahrscheinlich wieder anders, die das ja als Sport sehen. Aber das fand ich jetzt einmal eine gute Nachricht. Also Sport schauen ist auch für dich gesund.
Das ist die schönste Nachricht.
Das ist eigentlich eine gute
Nachricht. Diese Folge geht noch so gut zu Ende.
Ich fand es wirklich eine sehr lustige Nachricht. Recht. So.
Ich meine, beim gemeinsamen Sportschauen mit einem Freund von früher, eine schöne, fällt mir ein, Hooligan, da haben wir angeschaut, Manchester United. Und er hat sich Wayne Rooney, der war so
ja,
der
Wayne damals. Rooney, ja.
Und er hat ihm gesagt, wenn Wayne Rooney nicht so ein begnadeter Fußballer wäre, wäre er Hooligan.
Ja, definitiv.
Und er hat gesagt, das ist vollkommen richtig.
Ja, das stimmt.
Der kann zum Glück für ihn gut kicken, weil sonst wäre er.
Was macht er heute eigentlich?
Ja, ich habe irgendwie gelesen, ich habe ein Foto von ihm gesehen und dann war mit dem auf Social Media, Wusstet ihr, dass Cristiano Ronaldo älter ist als Wayne Rooney? Und Wayne Rooney schaut aus wie 70. Ich weiß nicht, was er macht.
Sehr, sehr lustig.
Der auch Trainer geworden ist.
Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Nein, ist ja egal. Ich kann mich erinnern an einen tollen Sololauf von dem, wo er wirklich... Also der
es gibt eine super Szene, wo er mit dem Schiedsrichter noch streitet und dann merkt er, dass der Ball frei losbringt und dann Wolle eine druckt von 40 Metern so aus dem Streit heraus. Watsch. Ja, 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 egal, es gibt viele tolle Geschichten zum Sport. Man wird jünger, merkst du es?
Nein, es ist gesund. Auf, es ist gesund, gemeinsam. Es ist gemeinsam und es ist gesund. Eine... Nochmal, wenn man Sport schaut und man muss auf die Toilette gehen, eine ganz wichtige Studie, gute Nachrichten, eine südkoreanische Forschungsgruppe hat herausgefunden, und nicht nur herausgefunden, sondern jetzt auch einen neuen Klodeckel entwickelt, und zwar auf dem Klodeckel. Wenn du den Klodeckel beim Spülen offen lässt, werden wahnsinnig viel Bakterien durch die Spülung in den Raum hineingeschleudert. Durch den Wind der Spülung werden die Bakterien vom Klodeckel runtergespült in die ganze Toiletten, in das Badezimmer. Wenn die Klobrille, also der Klodeckel oben ist,
so, man muss auf immer der Klobrille. Nicht nur in der Bundesbahn, in der ÖBB muss man runterklappen, sondern eben auch privat sozusagen.
Auch privat sozusagen, weil die Bakterien herumgeschleudert werden. Das haben sie eben mit diesen ganzen Schalen am Boden, mit Nährlösungen, haben sie das alles getestet. Wahnsinnig viele Bakterien. Und jetzt haben sie einen Klodeckel entwickelt, der nur spült, wenn der Deckel oben zu ist. Also auf der Klobrille drauf, will ich nur sagen. Auch gute Nachrichten. Es gibt jetzt, und es wird jetzt in mehreren Krankenhäusern in Südkorea wird umgerüstet und die Kloanlagen werden so umgebaut.
Ist das nicht auch entmündigend? Ist das nicht auch? Das kann man auch einfach sagen und dann bin ich ja mündig genug, das selbst zu entscheiden.
Kann man. Kann man natürlich, ja. Aber es gibt ja auch diese, in Asien gibt es ja viel, also gerade in Japan, glaube ich, es kommt aus Japan, weiß nicht, diese automatischen BD-Klospülungen, Toilettenanlagen, wo wirklich alles, wo Föhn ist. Ich hatte das zweimal schon im Hotelzimmer. Einmal bin ich total verzweifelt, beim zweiten Mal war ich dann ein bisschen vorsichtiger, wie ich wiederkam, dass ich das Badezimmer unter Wasser gesetzt habe, weil ich einen falschen Knopf gedrückt habe und es aus der Klospülung dieses BD nach oben gespritzt ist und ich dann den Klodeckel zugemacht habe, aber das dagegen und auf der Seite, es war furchtbar. Also diese Auto, aber mit, also ich bin
ein bisschen skeptisch. Warum hast du überhaupt das BD benutzt eigentlich?
Naja, ich bin natürlich, mir kann es ja keine Fernbedienung geben für eine Toilette und ich probiere nicht die Knöpfe aus. Das funktioniert natürlich nicht bei mir.
Entschuldigung, ich ziehe die Frage zurück.
Ja, genau. Gut, jetzt zum Abschluss gute Nachrichten. Doch noch eine sehr gute Nachricht. 7 Länder, meine Damen und Herren, zu Hause. Jetzt können wir wirklich in die Kranzsteine direkt übergehen. Das muss es einfach einmal sein.
Längst
7 Länder. Albanien, Bhutan, Äthiopien, Island, Nepal, Paraguay und die Demokratische Republik Kongo. Alle diese Staaten speisen ihren Energiebedarf zu mehr als 99,7% aus erneuerbarer Energie.
Stark,
oder? Erdwärme, Wasserkraft, Sonne und Windenergie. Und das gilt als vollständig autarke Versorgung. Ist das nicht beachtlich?
Hätte man nicht gedacht. Sehr beachtlich, wirklich beachtlich.
Bhutan, Äthiopien, hätte man auch nicht gedacht. Albanien, Demokratische Republik Kongo, Paraguay, Island, Nepal sind natürlich jetzt keine großen Industrieländer, könnte man da jetzt argumentieren, aber durchaus große Länder, die das schaffen.
Herr CEO, ich danke Ihnen von Herzen für diese wirklich sehr guten Nachrichten. Am Schluss vor allem das mit dem Sport schon ist wirklich die beste Nachricht.
Genau, aber um den Punkt zur Vergänglichkeit zu schließen, auch Sport ist natürlich, ein Sportspiel ist ja auch vergänglich und das trotzdem freust du dich. Oder? Und mit Freude schaust du dir oft Sachen wieder an, auch wenn dein Lieblingsverein gerade verloren hat. Schaut man sich das trotzdem manchmal an, noch einmal oder nicht? Machst du das nicht? Ich finde das ganz spannend.
Alte historische Spiele anschauen. Ja. Mache ich tatsächlich, aber ist nicht ganz so schlimm wie mit alten Familienvideos, ist aber auch schrecklich. Weil ich da auch sofort denke, da kommen ja auch wieder die Bilder, also auch, da kann ich dir leider nicht helfen. Aha, da bin ich auch sofort auf einer nicht ganz so drastischen Art und Weise, bin ich auch damit konfrontiert, weil ich natürlich weiß, wie wir drauf waren, als die Bulls zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen haben mit Michael Jordan, damals in den 90er Jahren. Es ist einfach ein anderes Leben und es kommen die Bilder ähnlich hoch, auch beim Sportschauen.
Okay, gut, leider. Dann noch ein anderer Versuch. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr auf Arte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, auf Arte gab es eine Dokumentation, sehr spannende Dokumentation, keine richtige Dokumentation, also doch, war eine Dokumentation, über das Begräbnis von Stalin. Aha. Und das sind wirklich, ich glaube, wegen Vergänglichkeit, 4 Stunden kannst du dir Rohmaterial ansehen. Rohmaterial, 4 Stunden lang Rohmaterial aus verschiedenen Landesteilen der UdSSR, während Stalin begraben wird.
Was die Menschen da parallel machen.
Die ganzen Trauerfeiern wurden alle gefilmt und die sind im Rohmaterial mehr oder weniger aneinander geschnitten. Auch das ist ein Umgang mit Vergänglichkeit.
Ja, mit diesem sehr
weirden
Schlussbild. Sagen wir danke fürs Zuhören, liebe Menschen.
Dankeschön.
Schreiben Sie uns, es wird alles beantwortet im nächsten Feedback Friday, das ist dann der Feedback Friday.
Alles auch Mai nicht
wahrscheinlich. Immer. Alles geht sich nicht aus, aber nicht sehr aus. Vieles. Ja. schwarzundruber@goodguys.de. Simon wird Ihnen auf Social Media auch nicht zurückschreiben. Sie können uns aber trotzdem auf Social Media folgen, eine Nachricht hinterlassen.
Ich bekomme alle Informationen zugeschickt, aber ich bin nicht imstande zu schreiben, weil ich keinen Zugang habe. Aber du nimmst es
dir, wie ich weiß, trotzdem zu Herzen. Gerne die Sterne 5 Sterne Deluxe Edition drücken. Abos auch gut, habe ich schon, sage ich immer wieder dazu, damit wir.
Abos sind die Währung, wie du das immer so nennst.
Abos sind die Währung.
Vielen Dank.
Für mich bist du die, nicht nur die Währung, sondern die meine beste Aktie, der steigende Aktienkurs in meinem Leben.
Ich bin für
Leben.
Dich die Vera und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen jetzt Katze Kuh machen, weil wir müssen gleich wieder auf die Bühne.
Viert euch, steigt in den Schnee auf.
Schwarz und Huber ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentin Julia Hoff. Sound und Schnitt Annalena Hesse, Colin Nillert und Jacques Richter-Reichhelm. Musik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.